Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.
Hallo, es ist wieder Zeit für Von unten, das kritische Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki. Aus dem Studio begrüßen euch heute Magdalena an der Technik und Tamara an der Moderation mit folgenden Themen. Verurteilt aufgrund eines Suizidversuchs. Eine afghanische Geflüchtete wurde nach ihrem Suizidversuch nun aufgrund von Sachbeschädigung schuldig gesprochen. Erdbeben in der Türkei und Syrien. Ein Kommentar von İpek Yüksek zum Versagen des türkischen Staates. Als letzten Beitrag: Grenzen töten Demonstrationen in Innsbruck. Ihr hört einen Redebeitrag von der Initiative Rückkehrzentren schließen zum Isolationslager Bürgelkopf. Wir starten zunächst mit einigen Meldungen. NATO-Generalsekretär will mehr Munition für die Ukraine. Viele BeobachterInnen gehen davon aus, dass im Ukraine-Krieg die nächste Offensive Russlands begonnen hat. Große Mengen Material würden an die Front gebracht und es werden nach Schwachstellen in der ukrainischen Verteidigung gesucht, sagt beispielsweise der österreichische Oberst Markus Reisner bei NTV. Auf der Gegenseite fehlt es dabei mehr und mehr an Munition und Ersatzteilen. Genau damit beschäftigte sich gestern auch ein NATO-Treffen in Brüssel, bei dem Generalsekretär Jens Stoltenberg die Mitgliedstaaten des Verteidigungsbündnisses aufrief, mehr Munition und Panzer zur Verfügung zu stellen. Die ukrainischen Streitkräfte würden derzeit deutlich mehr Munition verbrauchen, als nachgeliefert werden kann. Heute geht das Treffen weiter, dann mit Schwerpunkten zur Truppenpräsenz in östlichen Bündnisstaaten und Finanzfragen, schreibt die Tagesschau in einer Zusammenfassung. Über Friedensstrategien wird nicht diskutiert. Zahl der Erdbebentoten bei über 70.000. Kritik an Erdogan wächst. Wieder hat die Zahl der bestätigten Opfer der Erdbeben in der Türkei und Syrien eine fürchterliche Marke überschritten. Mehr als 50.000 Menschen sind es nun. Tausende werden noch immer vermisst, sodass die UN am Ende von etwa 70.000 Opfern ausgehe, schreibt der MDR am 15. Februar. Obwohl von dort auch eine Woche nach der Katastrophe noch vereinzelt Meldungen von Geretteten kommen, wächst Kritik an Präsident Recep Tayyip Erdogan. Dieser habe nicht nur anfangs zu zögerlich auf das Beben reagiert, nun tue er auch zu wenig dagegen, dass HelferInnen diskriminiert und diffamiert werden, während er das Erdbeben Schicksal nannte. Für viele ein Hohn angesichts sehr niedriger Hausbaustandards in der Türkei, die in den Augen vieler auch zu den sehr hohen Opferzahlen beitrugen. Die Taz erklärt, wie die Regierung entschieden gegen KritikerInnen vorging und sogar kurz Twitter sperrte. In einer Reportage war die Zeitung zudem vor Ort in der Stadt Kirikan in der Provinz Hatay und beschreibt, wie dort nach der Zerstörung immer noch nach Verschütteten gesucht wird. Anna May Zahn, neue Präsidentin des Frauenrates. Anna May Zahn wird mit 1. März offiziell Sprecherin sowie Geschäftsführerin des Grazer Frauenrates. Damit ist sie die erste Geschäftsführerin seit dem Jahr 2014. Damals wurde die Einrichtung der unabhängigen Frauenbeauftragten eingestellt. Der Grazer Frauenrat ist ein überparteiliches und autonomes Netzwerk, bestehend aus 36 Fraueninitiativen, Vereinen und Organisationen. Gegründet wurde die Institution 1987 von Frauenlobbyistin Grete Schurz. May Zahn ist bekannt für ihr Engagement bei den Catcalls of Graz. Die Gruppe macht auf Belästigungen im öffentlichen Raum aufmerksam, indem anstößige Aussagen mit Kreide auf den Boden des Geschehens geschrieben werden. Die neue Sprecherin wird die Augen auf frauenpolitische Zielsetzungen richten und Ungerechtigkeiten und Diskriminierung öffentlich machen, so Barbara Kasper und Gertrude Peinhaupt vom Vorstand des Grazer Frauenrates. Entwicklung zum Thema Stealthing. Der Bundesgerichtshof spricht sich erstmals bezüglich des übergriffigen Stealthings aus. Die Aussage, es ist offiziell strafbar, wenn ein Mann beim Sex gegen vorherige Absprache das Kondom auszieht oder weglässt. Der WDR berichtet von einem konkreten Fall. Ein IT-Fachmann hat vor seiner Sexualpartnerin ein Kondom aus der Verpackung geholt und nur so getan, als würde er es benutzen. Er legte es jedoch in einem unbemerkten Moment zur Seite und hatte heimlich ungeschützten Verkehr mit der Frau. Für die Frau wäre laut späterer Aussage ungeschützter Geschlechtsverkehr überhaupt nicht in Frage gekommen. Ein Sprecher des Bundesgerichtshofs sagte am Mittwoch, es sei sogar eine Verurteilung wegen Vergewaltigung möglich gewesen. Der Mann wurde zu 3 Jahren Haft verurteilt. Der Gerichtshof hob das Urteil des Landesgerichts Düsseldorf jedoch wegen eines Formalfehlers wieder auf. Der Fall muss nun erneut verhandelt werden. In einem vergleichbaren Fall in Berlin 2021 wurde sich auf eine Bewährungsstrafe geeinigt. Die Süddeutsche berichtete. Shell macht Rekordgewinn. Der Ölkonzern Shell hat 2022 einen historischen Rekordgewinn erzielt. Das vergangene Jahr war das beste in der Firmengeschichte des Energiekonzerns Shell, wie das Handelsblatt berichtete. Der Gewinn wurde im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt und beträgt fast 40 Milliarden Dollar. Der Hauptgrund für die extreme Gewinnsteigerung ist das letzte Quartal. 2/3 des Quartalsgewinns speisen sich aus dem Gasgeschäft. Die Preise für Gas waren aufgrund des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands in der Ukraine enorm gestiegen. Ein wesentlicher Faktor ist die Preisgestaltung über das sogenannte Merit-Order-Verfahren. Dies führt dazu, dass sich die Energiepreise im Wesentlichen an der teuersten Quelle orientieren. Außerdem gibt es für kapitalistisch und profitorientiert agierende Konzerne generell keinen Anreiz, ihre Ware, in diesem Fall Energie, unter dem Marktpreis anzubieten. Die Rekordgewinne betreffen auch andere Energiekonzerne. ExxonMobil hat 2022 seinen Profit im Vergleich zum Vorjahr um 157% gesteigert. Auch die OMV konnte 2022 ihren Nettogewinn um 85% auf knapp 5,2 Milliarden Euro steigern. Nordische Länder verlassen JournalistInnenvereinigung. Die JournalistInnen-Gewerkschaften aus Dänemark, Norwegen, Finnland und Island zogen sich aus der Internationalen Journalistenföderation zurück, berichtete der Spiegel. Wieso? Aus Protest gegen mehrere Beschlüsse der IFJ-Führung, teilte der dänische Verband gestern mit. Der IFJ vertritt etwa 600.000 JournalistInnen in 146 Ländern. Die Vorwürfe sind schwer. Der Dachverband würde undemokratisch, intransparent und korrupt agieren, so Hanne Aho, die Vorsitzende der Gewerkschaft der JournalistInnen in Finnland. Außerdem hätte der IFJ nichts dagegen getan, dass sich die russische Gewerkschaft in mehreren Gebieten in der Ukraine niedergelassen habe. Wir hoffen, dass unser Austritt die anderen Mitgliedsorganisationen aufrütteln wird, sodass sie Änderungen einfordern, sagte Aho. Schweden ist noch am Überlegen, schreibt das Handelsblatt. Die Anschuldigungen weist der Dachverband von sich. Man habe bereits ein formelles Verfahren zum Anschluss der russischen Journalistengewerkschaft eingeleitet. Die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion wollte den Entschluss der nordischen Verbände nicht kommentieren und sie wollen sich mit den Vorgängen eingehender befassen, schreibt Deutschlandfunk.
Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.
Und wir kommen zum ersten Beitrag. Eine Frau aus Afghanistan wurde nun nach einem Suizidversuch auf der Insel Lesbos aufgrund von Sachbeschädigung schuldig gesprochen. Sie litt unter massiven psychischen Problemen und fragte an mehreren Orten um Hilfe. Sie bekam sie aber nicht und versuchte dann aus Verzweiflung ihr Leben zu beenden. Noch im Krankenhaus sprach die Polizei ihr eine Anzeige aufgrund von Sachbeschädigung und Gefährdung anderer Personen aus. Damit nimmt die Kriminalisierung von geflüchteten Menschen auf Lesbos ein neues und extrem grausames Ausmaß an, denn sie wurde nun am 8. Februar tatsächlich aufgrund von Sachbeschädigung schuldig gesprochen. Ihr hört einen Beitrag von unserem Kooperationsradio Voices of Mytilini im Gespräch mit einer der Koordinatorinnen von Borderless Lesbos. Der Beitrag ist auf Englisch.
Last week on the 8th of February, a court case took place on the island of Lesbos. The Greek state charged a woman with, among other things, arson with intent and destruction of public property. Here to explain us more about the case is Alice Kleinschmidt, coordinator of Borderline Lesbos.
So, last Wednesday, the 8th of February, we have assisted a court case where an Afghan woman, mother of 4, but back then mother of 3 and pregnant with her 4th child, was tried to commit suicide in February 2021 by putting herself on fire. And she was, even while she was in the hospital, she survived her suicide attempt. Police came to the hospital and charged her with arson. and endangering human life and destruction of property. And it was a very shocking moment that this cry for help was so criminalized. So finally, the trial, which was postponed, set up already for June last year and then was postponed, happened last Wednesday. The husband of this woman came to testify as main testimony. And the main argument of the lawyers was, well, of course, it was a cry for help and the circumstances she was living in were unbearable. And for months she was waiting for a transfer to Germany. She had already been living here almost a year and had seen the Moria camp burning down. And it was really very hard with her small children here and then being pregnant again. And well, we all know, and I know the family as well, that this was a cry for help. Even before she tried to commit suicide, she was asking for help everywhere and no one helped her. And then, well, we were sitting at the trial. There was a jury and also three judges, and the prosecutor were asking more about how the property and the tent got destructed, and asking, well, why wouldn't she have known that then the tent would burn and it's not her property? And it was all very weird because apparently they didn't really understand that, well, the woman didn't think about destroying anyone's property but to end her life. So it was a bit kind of frustrating to see at the end that she was not found innocent but guilty, and she was sentenced with 15 months suspended sentence, so she at least doesn't have to go to prison. And also the charges were dropped about endangering another human life. But we are still shocked that this argument was not accepted, that she tried to commit suicide somehow. They didn't care. They just thought, okay, the tent was damaged and she's still charged. So it's a small win, but definitely no justice and a big example for the criminalization of migrants on this island.
Das war ein Beitrag von Voices of Mytilini über die Kriminalisierung einer geflüchteten Frau aus Afghanistan. Nach einem fehlgeschlagenen Suizidversuch wurde sie aufgrund von Sachbeschädigung verurteilt.
Du bist aktivistisch aktiv, kämpfst für das gute Leben für alle oder willst einfach nur etwas verändern? Tipping Points 8 in Wien wartet auf dich. Vom 24. bis zum 26. Februar dreht sich in Wien alles um die Themen Bewegungsaufbau, Kämpfe für Gerechtigkeit und wie Gruppen sich ermächtigen können, um etwas zu verändern.
Tipping Points bietet euch an einem Wochenende ein vielfältiges Programm zu Moderation, Aktionsplanung und Training, Rechtshilfe, Pressearbeit, Strategieentwicklung, nachhaltigem Aktivismus, sicherer Kommunikation und Kampagneplanung.
Tipping Points 8 vom 24. bis zum 26. Februar in Wien. Ihr könnt euch ab sofort auf der Webseite anmelden.
www.tippingpoints.live.
Wir kommen zum zweiten Beitrag. Ihr hört einen Kommentar von Ipek Yüksek über die unmittelbaren Auswirkungen des Erdbebens in der Türkei und in Syrien und die Lage in den betroffenen Gebieten. Sie geht auf das Versagen und Chaos der verantwortlichen Stellen ein, das speziell in den kritischen ersten Tagen unzählige Todesopfer gefordert hat.
Der Mangel an Koordination auf und hinter dem Spielfeld ist viel größer als das, was nach außen hin sichtbar ist. Vor allem in den ersten 24 Stunden war sich keine Organisation der anderen bewusst. Es herrschte Stillstand, weil die Befehle von oben weder ausreichend noch schnell genug kamen. Persönliche Initiativen waren wirksam. Jahrelang wurde an Plänen mit klingenden Namen wie TAMP, Turkish Disaster Response Plan, und Systemen wie IDES, Disaster Management and Decision Support System, gearbeitet. Es wurden Übungen durchgeführt und riesige Summen ausgegeben. In der Praxis hat sich jedoch keines von ihnen bewährt. Um in dieses staatsinterne Chaos einzugreifen, musste Tayyip Erdogan früher als nötig auf den Bildschirmen erscheinen und Reden halten. Sowohl diejenigen, die helfen wollten, als auch diejenigen, die von dem Erdbeben betroffen waren, standen von einer bürokratischen Mauer. Jede Organisation warf einer anderen Organisation den Ball für die kleinste Anfrage zu. Selbst diejenigen, die sich unter den Trümmern befanden, wurden an andere Einrichtungen verwiesen, als sie versuchten, diese telefonisch zu erreichen. Es gibt Informationen, dass zu viele Manager, die der Belastung nicht gewachsen waren, Explosionen hatten und sich von ihrer Arbeit zurückzogen oder in Panik ihre Arbeit halbherzig fortsetzen. Ich denke, dass dies einer der Gründe ist, warum nicht einmal Soldaten in einigen Regionen entstanden werden konnten. Die Entscheidungsträger, die mit der AKP verbunden sind, haben schreckliche Angst vor dem Volk. Der Hauptgrund für die Verlagerung unzureichender Ressourcen an Orte, die für sie weniger riskant sind, ist die Angst vor den Reaktionen und Angriffen der Öffentlichkeit. Sie haben diese Situation sogar an einem Ort wie dem Adiyaman-Zentrum, eher konservatives Staat, erlebt. Wir können alle vorhersagen, dass sie solche spontanen Reaktionen häufiger erleben werden. Vor allem, wenn sie an Orte wie Defne, Samanda, Pazarcık, arabisch-kurdisch-alevitene Menschenleben in diesen Städten gehen. Es gibt so viele Tote unter den Trümmern und sie beginnen zu verrotten. Es gibt fast keinen Zugang zu sauberem Wasser. Die Infrastruktur ist zusammengebrochen und die Fäkalien von Menschen und Tieren sind überall. Man muss besonders vorsichtig, besonders bei den mobilen Toiletten, die aufgestellt werden, je weiter weg von belebten Plätzen, desto besser. In den ersten 72 Stunden nach dem Erdbeben neigen die Menschen dazu, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen oder zu helfen. Doch dann nehmen Sicherheitsmängel, Belästigungen, Vergewaltigungen, Diebstähle und Mordverbrechen zu. Die UNO hatte einen 60-fachen Anstieg der Vergewaltigungen nach dem Tsunami in Indonesien gemeldet. Seitdem hat sie keinen solchen Bericht mehr veröffentlicht.
Das war ein Kommentar von Ipek Yüksek zur Situation in den vom Erdbeben betroffenen Gebieten. Falls ihr könnt, spendet an Medico International oder die Organisation Heva Sora Kurdistane, also der kurdische Halbmond. Sie gehen in jene Gebiete, die vom türkischen und syrischen Staat keine Hilfe erhalten.
Von unten. Wir sind mit euch auf der Straße.
Und wir kommen auch schon zum letzten Beitrag. Am 4. Februar fand in Innsbruck zum dritten Mal die Grenzen-Töten-Demonstration statt. Während der ersten Demonstration im Jahr 2021 kesselte die Polizei mehrere Dutzend Personen, setzte grundlos Pfefferspray ein und hielt mehrere der KundgebungsteilnehmerInnen länger fest, als es die gesetzlichen Rahmenbedingungen erlauben. Keiner der polizeilichen Vorwürfe konnte damals bestätigt werden. Stattdessen gewannen die KundgebungsteilnehmerInnen alle Maßnahmenbeschwerden gegen die Polizei. Eine Seltenheit. Seither ist die Demonstration jedes Jahr gewachsen. Auch dieses Jahr nahmen mehr Menschen teil als noch im Jahr 2022. Ihr hört in diesem Beitrag Ausschnitte eines Redebeitrags von der Initiative Rückkehrzentren schließen. Darin werden die unmenschlichen Zustände in den Zentren, die mehr Gefängnissen ähneln, beschrieben. Und die grausamen Methoden dargelegt, um geflüchtete Menschen zu einer Ausreise zu zwingen. Einen Bericht über die gesamte Grenzentöten-Demonstration hört ihr am kommenden Montag, dem 20. Februar, bei Von unten im Gespräch.
Real hat das Lager weitere Funktionen: Isolation, Fremdbestimmung, Kontrolle, Zermürbung, Brechung, Abschreckung. Es ist kein Zufall, dass in einem und demselben Lager sowohl kurzzeitig Leute untergebracht werden, die gerade nach Österreich gekommen sind, als auch Menschen, die bereits seit 8 Jahren in Österreich verweilen und aufgrund negativer Asylbescheide mehrere Monate oder gar Jahre am Bürgerkorb festgehalten werden. So sehen auch die Neuangekommenen gleich, was einmal ihr eigenes Schicksal werden könnte. Das vorwiegend unter dem Namen Rückkehrzentrum bekannte Lager Bürgelkopf liegt knapp unterhalb des Berggipfels Bürgelkopf am Ende einer 8 Kilometer langen Vorstraße. Von dort aus dauert der Fußmarsch talwärts über eine Stunde, bis das nächste Haus in Sicht ist. Zum nächstgelegenen Supermarkt im Dorf Fieberbrunn sind es über 1,5 Stunden. Der Weg bergaufwärts nimmt rund 2,5 Stunden Gehzeit in Anspruch. Es gibt zwar eine Art Shuttlebus mit 8 Plätzen, der Bewohnerin ins Dorf bringt, wer doch keinen Platz bekommt, hat Pech gehabt. Immer wieder berichten Betroffene davon, dass das Lager mehrere Wochen nicht verlassen konnten. Ich möchte mich versuchen, kurz zu halten. Es gibt keine Möglichkeiten, sich selbst Essen zuzubereiten. Die Leute schlafen in Zimmern mit 4 bis 6 anderen. Zimmerkontrollen passieren regelmäßig. Zwischen 22 und 6 Uhr dürfen die Bewohner das Lager nicht verlassen. Geld kriegen die meisten überhaupt keins. Besucher werden immer weiter erschwert. Die Leute arbeiten für Sklavenlöhne von 1,60 Euro pro Stunde. Depressionen, Schlafstörungen und massive Psychopharmaka-Konsum sind an der Tagesordnung. Die Initiative Bürgerkopf Schließen arbeitet auf die Schließung dieses extrem isolierten Lagers hin und versucht darüber hinaus konkrete Hilfen für die Bewohnerinnen zu organisieren, wie zum Beispiel Kleiderspenden, den Kauf von Smartphones, Handyguthaben oder Tabak. Im Rahmen monatlicher Fahrten zum Lager verteilen die Aktivistinnen die gesammelten Spenden, halten den Kontakt zu den Bewohnerinnen und informieren sich über die Lage und Zustände vor Ort. In Absprache und auf Wunsch der Betroffenen trägt die Initiative die Information dann in die Öffentlichkeit und verweist in Form von Aktionen, Veranstaltungen und Medienarbeit auf das Lager Bürgelkopf als Ausdruck der Festung Europa. Im Inneren ergänzt es die Abriegelung und Überwaffnung der Außengrenzen. Wenn es gelingt, vorbei an Frontex-Soldaten, Stacheldrahtzäunen, Mauern und prügelnden Grenzpolizisten einen Weg ins ersehnte Europa zu finden, der die wird mit allen Mitteln, die der bürgerlich-kapitalistische Rechtsstaat einräumt, möglichst gefängnisähnlich festgehalten. Alles wird dran gesetzt, Abschiebung durchzusetzen. Und dort, wo aus bürokratischen bzw. rechtlichen Gründen keine Abschiebung möglich ist, werden Menschen in abgeschiedenen und überfüllten Lagern unter widrigen Bedingungen interniert, um so zu einer Ausreise bewegt zu werden. Das ist der Zweck des Lagers Bürgelkopf und weiterer Lager in Österreich. Das ist der Zweck der Rückkehrzentren in Dänemark, der sogenannten Ankehrzentren in Bayern und ähnlicher Einrichtungen etwa in Italien oder der Schweiz, wie auch immer sie heißen. Die Initiative Bürgelkopf Schließen hat es sich daher zum Ziel gesetzt, diesen Zuständen entschlossen entgegenzutreten. Dankeschön.
Das war ein Beitrag über die Grenzen-Töten-Demonstration, die am 4. Februar in Innsbruck stattgefunden hat. Ihr habt die Initiative Rückkehrzentren schließen gehört. Sie waren mit einem Beitrag über das Isolationslager Bürgelkopf auf der Demonstration vertreten. Am kommenden Montag hört ihr einen Bericht über die ganze Demonstration bei Von unten im Gespräch.
It's freedom for everybody or freedom for nobody.
Radio Helsinki. Freies Radio auf 92,6.
Und jetzt gibt es noch ein paar Veranstaltungshinweise für euch.
Politisches Kabarett und Leseperformance. Heute Abend gibt's What's Your Nationality? I'm a Drunkard mit Richard Schubert, Jelena Probstan und Christina Scherrer. Was ist Nation? Ist Patriotismus jugendfrei? Darf man Sex mit seiner Heimat haben? Mit Referenzen und Hommagen auf Rosa Luxemburg, Johann Nestoy, Carlos Santana und vielen anderen. Heute um 19.30 Uhr im Forum Stadtpark. Eintritt gegen freiwillige Spende. Rassismus raus aus den Schulen. Nach einer rassistischen Aussage des FPÖ-Politikers Gottfried Waldhäusel gegenüber einer Schulklasse im Fernsehen organisieren die rechtsextremen Identitären einen rechten Mob an der Schule. Sie hängten ein Transparent auf und verteilten hunderte Flyer mit rassistischen und verhetzenden Botschaften. Donnerstag, dem 16.02., findet um 18 Uhr eine Kundgebung am Grazer Hauptplatz statt, um zu zeigen: Rassismus raus aus den Schulen. SchülerInnen in Wien und ganz Österreich, ihr seid nicht allein. Ihr möchtet an der Kundgebung mitwirken? Ihr möchtet etwas sagen oder eine Rede halten? Ihr habt Ideen, wie wir gemeinsam gegen Rassismus an Schulen ankämpfen können? Die Kontaktdaten zum Mitmachen findet ihr online in unserer Sendungsbeschreibung. Los geht's also am Donnerstag um 18 Uhr am Grazer Hauptplatz. Fridays for Future lädt ein zum Schildermeer. Diesen Freitag um 16 Uhr treffen wir uns in der Herrengasse zu einem Schildermeer. Wir wollen aufmerksam machen auf den nächsten weltweiten Klimastreik, bei dem wir am 3.3. gemeinsam auf die Straße gehen, um zu fordern, dass die Klimablockierer in der Politik und in der Industrie endlich gestoppt werden. Die österreichische Bundesregierung hat es immer noch nicht geschafft, das längst überfällige Klimaschutzgesetz vorzulegen und blockiert dadurch Österreichs Beitrag zu einer klimafreundlichen Zukunft. Darüber hinaus fordern wir gemeinsam mit jungen Menschen aus der ganzen Welt End Fossil Finance. Großbanken und finanzielle Institutionen investieren jährlich Milliarden in fossile Konzerne und fördern damit die stetige Expansion der fossilen Energien, die unseren Planeten immer unbewohnbarer machen. Deswegen kommt zum Schildermeer, um gemeinsam mit Fridays for Future so viele Leute wie möglich für den Klimastreik am 3. März zu mobilisieren. Bringt auch gerne eure eigenen Schilder mit. Am Freitag um 16 Uhr in der Herrengasse. Queer Game Night im Kork. Am Freitag um 19 Uhr findet im Café Kork die nächste Queer Game Night statt. Bringt gerne selbst ein paar Spiele mit und überzeugt die anderen von eurem Lieblingsspiel. Am Freitag, 17. Februar um 19 Uhr im Café Kork in der Lessingstraße 25. Ebenfalls am Freitag gibt es eine Buchpräsentation über Adbusting. Adbusting ist eine Form der Straßenkunst, bei der Werbeplakate mit Farbe, Papier und Kleister so verändert werden, dass die Botschaft bis zur Kenntlichkeit entstellt wird. Dabei reicht die Palette der Eingriffe von einem veränderten Wort bis zu einem großen Eingriff in die Bilderwelt. Macht man das mit Plakaten von Polizei oder Militär, können Hausdurchsuchungen, DNA-Analysen und Meldungen ans Terrorabwehrzentrum riskiert werden, wie es das Kollektiv Berlin Busters Social Club 2018-19 erfahren hat. Mittlerweile gibt es in Deutschland mehrere Beschlüsse von Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden, dass das Öffnen von Werbevitrinen und das Hineinhängen von eigenen Plakaten nicht strafbar ist. Bei der Buchvorstellung wird die ungewöhnliche Geschichte dieses seltenen Erfolgs präsentiert, eine Menge Fotografien von Adbusting gezeigt und die Wirkung und Grenzen der Aktionsform besprochen. Die Teilnahme ist kostenlos und los geht's am Freitag um 19 Uhr im Forum Stadtpark. Und passend dazu gibt es am Samstag, dem 18.02., einen Workshop Kommunikationsguerilla zu Adbusting. Ab 16 Uhr in der Schwarzen Raupe und die Teilnahme ist ebenfalls kostenlos. Viertes offenes Streikplanungstreffen. Du wolltest schon immer mal helfen, einen weltweiten Klimastreik zu organisieren? Dann komm zum offenen Streikplanungstreffen von Fridays for Future. Wenn du offline nicht dabei sein kannst, kannst du auch hybrid am Anruf der Signal-Gruppe mitmachen. Der Link zur Gruppe findest du auf der Website von Fridays for Future Graz. Wann findet es statt? Am Samstag, dem 18.02. um 10 Uhr im Spektral am Lendkai 45.
Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Die Wiederholung dieser Ausgabe hört ihr am Donnerstag um 7.30 Uhr und um 12 Uhr. Die Stimmlang-Ausgabe am Donnerstag um 17 Uhr kommt diese Woche aus der Von unten Redaktion. Aus dem Studio verabschieden sich Magdalena und Tamara. Wir hören uns.
Das war Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.